Hallo und willkommen bei Ofenkäse Crimes, dem True Crime Podcast für Ofenkäse und andere Sünden. Hallöchen und herzlich willkommen zu Ofenkäse Crimes. Hier ist Kati und neben mir sitzt
Raphael, hi.
Raffi, jetzt ist es soweit. Deine Freundin hat ihren eigenen True Crime Podcast gemacht, beziehungsweise ist in den Anfängen davon. Was hältst du davon?
Ja, ich bin gespannt, was du mitgebracht hast und wie es losgeht.
Ja, ich bin auch gespannt. Ich muss ehrlich gesagt sagen, ich bin ein bisschen auf Entzug. Alle meine Lieblings-True-Crime-Podcast-Menschen sind irgendwie im Winterurlaub und da habe ich irgendwie gedacht, machst du doch einen selber. Ja, Raphael, warum ist in unserem Titel das Wort Ofenkäse enthalten?
Ich glaube, weil du jetzt vor kurzem Ofenkäse entdeckt hast und es eine super Idee gefunden hast, deine zweite Obsession, gutes Essen, mit in diesen Podcast aufzunehmen.
Ja, sad but true, aber Raphael hat mich das allererste Mal in die Welt des Ofenkäses geführt. Und ich muss sagen, I like it.
Ja, ist geil halt. Ich finde, es ist immer eine gute Portion Selbsthass dabei.
Auf jeden Fall.
Vor allem, wenn man so ein Ding alleine isst.
Ja.
Was wir zum Glück natürlich noch nie getan haben.
Nein, natürlich nicht.
Aber es ist auf jeden Fall auch eine gute Ablenkung von dem ganzen Gemetzel, was uns hier erwartet. Wobei, heute ist gar nicht so viel Blut dabei. Aber
heute ist nicht so viel Blut dabei, aber es ist schon nichts für Leute mit einem schwachen Magen. Würdest du sagen, dass du den stärkeren Magen hast als ich?
Es kommt drauf an. Wenn es um Gedärme geht, auf jeden Fall. Was, wenn es um so Nadeln und Fingernägel und Haut abziehen und so Sachen angeht, da brauche ich jetzt nicht.
Aber ich bringe dir eventuell Fotos mit.
Oh nein.
Oh doch, und diese Fotos findet ihr dann zu der jeweiligen Folge auf meinem Instagram-Account Ofenkäse-Crimes, wichtig, mit AE geschrieben. Und da ist der Plan, dass ich euch alle zwei Wochen mit neuen Fällen versorge und eventuell auch ein paar Gäste einlade. Insofern ist Coronimoni momentan erlaubt. Am Ende einer jeden Folge möchten wir euch noch ein bisschen aufheitern und verraten euch unsere Guilty Pleasures.
Guilty Pleasures.
Bevor wir mit der heutigen Folge starten, möchten wir noch eine Triggerwarnung aussprechen, denn wir reden heute unter anderem über die Gewalt an Kindern und über die Verstümmelung von Leichen. Wenn euch das Thema also zu nahe geht, dann schaltet ab und kommt gerne in der nächsten Folge dazu. Memento Mori, sei dir der Sterblichkeit bewusst. Nischni Nowgorod, übersetzt: Die neue untere Stadt, ist mit 2,1 Millionen EinwohnerInnen die sechstgrößte Stadt Russlands. Sie liegt 400 Kilometer östlich von Moskau, am Zusammenfluss der Wolga und der Akka entfernt. Auch bei Touristen ist Nischni Nowgorod ein beliebtes Ziel. 2011 wird in dieser Stadt ein bizarres Verbrechen aufgedeckt, das nicht nur schockierend ist, sondern auch die Geschichte eines Mannes erzählt, der sein Leben auf Erden dem der Toten gewidmet hat. 2. November 2011. PolizistInnen betreten eine Wohnung in Nischni Nowgorod. Bücher stapeln sich in den engen Fluren. Die Wände sind mit Teppichen behangen. Kein Fuß kann vor den anderen gesetzt werden. Kleidungsstücke liegen verteilt auf dem Boden. Koffer voll mit Spielzeugen und Kuscheltieren sind zu finden. Auf den Sofas und den Regalen sitzen Puppen, die mit starren Augen in die Leere blicken. Diese Wohnung gehört dem 46-jährigen Anatoli Moskvin, geboren am 1. September 1966. Sohn von Juri Fedorowitsch und Elvira Alexandrova. Anatoli war bereits als Kind sehr intelligent. Sein Taschengeld gab er nicht wie andere Kinder in seinem Alter für Süßigkeiten oder Spielzeug aus, sondern für Bücher über Sprachen, die er sich selbst beibringen wollte. Er war Klassenbester, wurde in der Schule allerdings von den anderen Kindern gehänselt. Die Eltern bemerkten, dass ihr Kind anders war als die anderen, führten dies allerdings auf ihren autoritären Erziehungsstil zurück. Am 4. März 1979, als Anatoli 13 Jahre alt ist, beschreibt er in einem seiner später veröffentlichten Artikel ein Ereignis, das sich laut seinen Aussagen für immer in seine Erinnerung gebrannt hat. An einem Schultag sammelte Anatoli gemeinsam mit seinen Klassenkameraden Papiermüll auf den Straßen ein.
Wieso?
Ich habe nachgelesen, also es war wohl so, dass in der Sowjetunion das Recycling von der Regierung organisiert war, aber die Schulen konnten wohl in so einer Art Wettbewerb dann den Papiermüll von den Straßen sammeln. Ich habe jetzt nicht rausgefunden, ob die irgendwas dafür gewonnen haben, aber das haben wohl immer die Schulen in so einer Art Wettbewerb gemacht.
Okay.
Moskwin, der sehr ehrgeizig war, ging abseits seiner Klassenkameraden in die Hinterhöfe und versuchte dort so viel Papier wie möglich zu sammeln. Leider kann man sagen, befand sich der junge Anatoli nun zur falschen Zeit am falschen Ort. Denn die BewohnerInnen dieses Hinterhofes hielten dort eine Trauerfeier für die junge verstorbene Natascha Petrova, die zu ihrem Todeszeitpunkt 11 Jahre alt war und während des Duschens versehentlich an ein elektrisches Kabel gekommen sei. Anatoli beschreibt, dass Menschen um den Sarg standen, in schwarzen Roben gekleidet und Kerzen für das verstorbene Mädchen hielten. Als er bemerkte, dass er die Trauerfeier störte und davonrennen wollte, hielt ihn einer der TeilnehmerInnen an der Schulter und befahl ihm, das junge Mädchen zu ihren Ehren auf die Stirn zu küssen. In seinen Worten beschreibt er diesen Vorfall aus seiner Jugend in einem seiner späteren Artikel in einer Zeitung namens Necrologies, die veröffentlicht wurde und sich dem Thema Friedhöfe und Todesanzeigen widmete. Eine Frau, wahrscheinlich die Mutter der Verstorbenen, gab mir einen großen ungarischen Apfel und küsste meine Stirn. Sie führte mich zu dem Sarg und versprach mir eine große Menge Süßigkeiten, Orangen und Geld. Sie sagte mir, ich solle sie küssen. Da brach ich in Tränen aus und flehte sie an, mich gehen zu lassen. Aber sie ließ es nicht zu. Alle sangen Gebete in einer Sprache, die ich nicht verstand. Und einer der Erwachsenen drückte meinen Kopf zur wachsartigen Stirn des Mädchens in einer Spitzenkappe herunter. Ich hatte keine Wahl, außer das Mädchen zu küssen, wie es mir befohlen wurde. Weiter schreibt Anatoli, ich küsste das Mädchen einmal und dann noch einmal. Die trauernde Mutter des Kindes steckte mir einen Ring an den Finger und einen Ring an den Finger des toten Mädchens. Anatoli bekam einige Rubel von der Mutter des toten Mädchens und einen Korb voller Früchte. Er warf laut seinen Aussagen die Früchte in den Schnee und kaufte sich von dem Geld ein Buch über Tiere. Moskwin beschreibt, dass er die folgenden Nächte in seinen Träumen von dem toten Mädchen Natascha verfolgt wurde und sie ihm in seinen Träumen sagte, dass er die schwarze Magie von ihr lernen solle. Er erzählte seinen Eltern von den Träumen. Die Eltern von Moskwin suchten danach ärztliche Hilfe für ihren Sohn. Der Arzt führte die Träume allerdings auf die Pubertät zurück und verschrieb ihm ein Kräutersedativum, das ihm beim Schlafen helfen solle. Anatoli erzählt weiter in dem später von ihm veröffentlichten Artikel, »Meine kuriose Vermählung mit Natascha Petrova war nützlich, auch wenn sie wirklich komisch war. Er sagte, es brachte ihn dazu, an Magie zu glauben und manifestierte seine Faszination mit dem Tod. Während die anderen Kinder aus seiner Schule nach Hause gingen oder sich mit Freunden trafen, ging Moskwin seinem ungewöhnlichen Hobby nach. Er besuchte die lokalen Friedhöfe und las die Grabsteine der Ruhenden. Nach seiner Schulzeit studierte Moskwin unter anderem Sprachwissenschaften und Historik an der Moskau State University, an der er erfolgreich sein Diplom in keltischer Geschichte bekam. Seine akademischen Interessensgebiete waren vor allem Beerdigungsrituale aus verschiedenen Ländern und der Okkultismus. Moskwin besaß eine Bibliothek, in der er über 60.000 Bücher und Dokumente zu genau eben diesen Themen aufbewahrte. Moskwin war in akademischen Kreisen sehr angesehen. Er lehrte Celtology an der Nischni Novgorod-Universität und veröffentlichte unter anderem 2 Wörterbücher vom Russischen ins Englische mit Fremdwörtern der keltischen Mythologie. Seine KollegInnen an der Universität beschrieben ihn als Genie. Andere sahen in ihm eher einen Exzentriker. Er wiederum sah in sich selbst, Zitat, den Experten der Friedhöfe und einen Nekropolisten. Raphael, kannst du dir ungefähr vorstellen, was ein Nekropolist sein könnte?
Also ich weiß, dass eine Nekropole eine Totenstadt ist. Ein Nekropolist müsste dann jemand sein, der in einer Stadt der Toten wohnt.
Also ich habe im Internet auch nur quasi die Übersetzung für Nekropolis gefunden, quasi die Stadt der Toten, wie du eben schon sagtest. Das kommt aus dem Altgriechischen. Nekro bedeutet ja der Tote und Polis ist die Stadt im Altgriechischen. Und das ist sowas wie quasi eine Friedhofsstadt, also eine große Friedhofsstadt.
Ah, das sind dann diese Friedhöfe mit den riesigen Gruften und zahlreichen Gebäuden etc.
Genau, riesige Grabsteine, riesige Gruften und wie nennt man sie? Mausoleum? Mausoleum?
Mausoleen?
Mausoleum?
Mausoleen.
Mausoleen? Mausoleen? Okay, egal. Genau, und also ich habe das irgendwie so verstanden, dass er sich irgendwie wie so ein Einwohner da gesehen hat.
Ja, genau.
Als Mosquin nach seinem Beruf als Lehrender anfing, als Journalist zu arbeiten, könnte man behaupten, dass nun der Zeitpunkt kam, an dem Mosquin sein Hobby zum Beruf machte. Er schrieb Artikel für lokale Zeitungen in Nischni Nowgorod und einige seiner Artikel wurden sogar in Fachzeitschriften für Historik veröffentlicht. 2005 wurde Mosquin von einem Mann namens Oleg Ryabov, Professor für Cultural Studies an der St. Petersburger Universität, beauftragt, die Toten von mehr als 700 Friedhöfen in der Region zusammenfassen und aufzulisten.
Wieso hat er das gemacht?
Ich habe im Internet nachgelesen, dass wohl während der Zeit des Sowjetregimes viele Dokumente über Tote verschwunden sind und dass der Oleg Ryabov, der ja sich mit Cultural Studies beschäftigt hat, diese Daten nun wieder von Mosquin zusammengetragen bekommen wollte.
Ach so.
Ja. Ja, gesagt, getan. Mosquin war auf jeden Fall Feuer und Flamme. Das war ja so gesehen genau sein Ding. Und ging zwischen 2005 und 2007 täglich ins Tal der Toten.
Was ist denn das Tal der Toten?
Das ist eine Metapher, die ich für den Friedhof genutzt habe. Er durchforstete 752 Friedhöfe in der Region Nischni Nowgorod und erfasste Daten der Grabsteine und ging dafür wortwörtlich über Leichen. Mosquin ging zu Fuß bis zu 30 Kilometer pro Tag und trank aus Pfützen. Da die Friedhöfe oft in abgelegenen Regionen lagen und keine öffentlichen Verkehrsmittel dorthin oder zurückfuhren, arbeitete Mosquin nicht nur auf den Friedhöfen, sondern schlief auch auf ihnen. Wenn er Glück hatte, konnte er in der Wohnung eines Friedhofswärters übernachten. Meistens schlief er aber im Eingang des Friedhofbereiches oder in nahegelegenen Feldern. Bis zu einem Abend, an dem er sein perfektes Nachtlager fand. Ein Sarg, der für eine Beerdigung am nächsten Tag vorbereitet wurde. Bei seinen, ich nenne sie noch, Recherchearbeiten wurde er mehrmals von der Polizei angesprochen, konnte seiner Leidenschaft als Beruf aber weiter nachgehen, nachdem er die Polizei den wissenschaftlichen Zweck seiner Exkursion erklärte und ihnen Papiere seiner wissenschaftlichen Arbeiten zeigte. Mosquins Arbeit wurde anschließend in der, wie von mir eben schon erwähnten, Zeitschrift namens Necrologies veröffentlicht, in der es vor allem um Todesanzeigen und die lokalen Friedhöfe ging. Seine Artikel trugen unter anderem Titel wie »Tolle Spaziergänge über den Friedhof« oder auch den Titel »Was die Toten gesagt haben«. Nun könnte man meinen, dass dies die Geschichte eines Mannes ist, der ein spezielles akademisches Interesse für das Reich der Toten hat. Aber leider ist dies mein True Crime Podcast und sozusagen auch der Beginn einer bizarren Geschichte. 2011, Moskau, 16.32 Uhr. Ein lauter Knall, Klirren in den Ohren, Menschen schreien, laufen umher. Am Flughafen von Domodedowo kam es zu einer Explosion, einem Terroranschlag, bei dem 36 Menschen getötet und weitere 152 Personen verletzt wurden. Ein Terrorist namens Doko Umarov hat sich zu diesem Attentat bekannt. Grund des Attentats ist vermutlich der russisch-tschetschenische Konflikt. Dies ist ein oft bewaffneter, jahrhundertealter Konflikt zwischen den russischen bzw. früher den sowjetischen und verschiedenen nationalistischen und islamistischen tschetschenischen Kräften. Ich werde euch dazu auf jeden Fall nochmal einen Artikel der Zeit online in den Instagram-Account reinbringen, weil das jetzt auf jeden Fall den Rahmen sprengen würde, wenn ich über die politischen Hintergründe noch weiter erzählen würde. Allerdings ist der Zeitpunkt des Anschlags besonders wichtig, denn Moskwin, der so erbost von den Vorfällen war, besuchte danach einen muslimischen Friedhof, malte Grabsteine an und beklebte die Friedhöfe und die Gräber mit Zeitungen, in denen von dem Anschlag berichtet wurde. Als dies die Polizei erfuhr, beschlossen die PolizistInnen, Moskwin in seiner Wohnung zu befragen. Doch hatten sie nicht damit gerechnet, eine weitere Straftat dabei aufzudecken. Während der Durchsuchung von Moskwins Wohnung und Garage fanden die Ermittler neben extremistischen Materialien und Dokumenten 29 lebensgroße Puppen, die in Frauen- und Kinderkleidung steckten. Die Puppen waren laienhaft mit Nagellack geschminkt. Einige von ihnen hatten Musikboxen in die Brust eingenäht, damit sie sprechen oder singen konnten, wie Moskwin später den Journalisten erzählte. Des Weiteren fanden sie in Moskwins Wohnung Karten von Friedhöfen und Metallschildern von Grabsteinen. Als ob dies nicht schon bizarr genug ist, bemerkten die PolizistInnen bald, dass etwas mit den Puppen nicht stimmte. Als sie eine der Puppen aufhebten, hörten die Ermittler ein raschelndes Geräusch. Sie schnitten die Hülle der Puppe auf und was sie dort fanden, erwies sich ziemlich schnell als die mumifizierten Überreste eines Menschen. Sie fanden getrocknete menschliche Organe und Grabbeigaben in den Puppen. Es schien so, als ob Moskwin von seinen Ausflügen in die Unterwelt mehr als nur Wissen mit nach Hause gebracht hat. Alle der 29 Puppen bzw. der mumifizierten Leichen waren verstorbene Personen im Alter von 3 bis 30 Jahren, hauptsächlich junge Mädchen aus der Region Nischni Nowgorod. Eine Leiche kam aus Moskau, wie später herauskam. Während Moskwin verhaftet wurde, trugen die ErmittlerInnen jede einzelne Leiche, nicht genügend abgeschirmt von der Öffentlichkeit, zu einem Truck, damit die Überreste untersucht werden konnten. Moskwin wurde am nächsten Tag in den Schlagzeilen Russlands als der Puppenmacher bekannt. Die Eltern von Moskwin hatten laut ihren Aussagen keinerlei Wissen über das Doppelleben ihres Sohnes. Die Mutter sagte in einem Interview: Wir haben die Puppen gesehen, aber wir haben nicht vermutet, dass in ihnen tote Körper sind. Wir dachten, es war sein Hobby, solche großen Puppen zu machen und haben nichts Falsches darin gesehen. Eine seiner Puppen nannte er Mascha. Moskwin erzählte, dass er Mascha immer am Tisch sitzen haben wollte. An einem Silvesterabend war auch seine Tante zu Besuch. Er sagt, er habe gesehen, dass sie Angst habe und habe ihr danach gesagt, dass sie sich nicht vor Mascha fürchten müsse. Moskwin wurde von der Polizei vernommen und erklärt den PolizistInnen, wie er seine eigene Familie gegründet hat. Moskwin sagt, er habe sich einsam gefühlt, die Kinder haben ihm leid getan und er wollte sie wieder zum Leben erwecken und ihnen ein guter Vater sein. Moskwin habe dann in der Zeitung nachgeschaut, welche Kinder vor kurzem verstorben seien. Dann sei er zu dem Grab der verstorbenen Kinder gegangen. Er sagt, er habe sich daran erinnert, dass die Kelten ebenfalls mit ihren Toten kommuniziert hätten. Er habe sich dann auf das Grab der Auserwählten gelegt, um dort zu schlafen, um zu sehen, ob die Kinder zu ihm sprechen. Moskwin beteuerte dabei, dass er nie ohne die Einverständnis des verstorbenen Kindes eines mit nach Hause genommen hätte. Moskwin gibt an, er habe sich im Vorfeld ausführlich mit Mumifizierungstheorien beschäftigt und alle Bücher ausgeliehen, die er zu diesem Thema finden konnte. Moskwin erzählte den Journalisten: Ich begann sie zu trocknen und nach Hause zu bringen. Ich habe das sehr schlau und langsam gemacht, eine nach der anderen, sodass keiner davon wusste. Die Journalisten fragen Moskwin, was er gemacht hat, als sie zu Hause angekommen sind. Um vernünftig einen Körper zu mumifizieren, braucht man Backpulver und Salz in verschiedenen Mengen. Diese Zutaten habe ich im Supermarkt gekauft. Ich habe alte Strümpfe im Müll in der Garage gefunden und habe daraus Säcke gemacht. Das Backpulver und das Salz habe ich dort eingefüllt und die Überreste in diesen Sack gelegt. Ich habe die Säcke einmal die Woche gewechselt. Wenn mich jemand angesprochen hat, habe ich ihnen gesagt, dass ich mit den Säcken die Vögel füttere. Ich habe den Kindern ein Gesicht aus einer Wachsmaske gemacht und diese mit Nagellack verziert, den ich ebenfalls im Müll gefunden habe. Danach habe ich ihnen Kleidung gegeben. Einige der Puppen hatten Knöpfe als Ersatz für die Augen. Moskwin erzählt, er habe mit den Kindern Cartoons geschaut. Andere hatten Masken für ihre Gesichter, die aus Kuscheltieren gemacht waren. Außerdem erklärt er, dass er mit den Kindern Geburtstag gefeiert hat, denn er wusste ja aufgrund der Todesanzeigen, wann die Kinder geboren waren. Mosqueen schwört, dass er niemals sexuellen Kontakt mit den Leichen hatte. Er sagt, es seien seine Kinder gewesen. Mosqueen beschreibt: Ich glaube, ich habe wirklich alles entdeckt, was man in dem Bereich von schwarzer Magie entdecken kann. Um ehrlich zu sein, ich hatte meine Lieblingskinder. Ich wollte meine Kinder in jedem Falle zu Hause lassen. Die, die ich weniger mochte, konnten in der Garage bleiben. Von Beginn an wusste ich, dass ich ein Verbrechen begehe, aber mir taten die Kinder so leid. Leider ist Kloning in unserem Land verboten, aber es wird früher oder später erlaubt. Ich wollte nur etwas Material für das Klonen in der Zukunft, sodass die Kinder ein zweites Mal leben konnten. Jedes Mal, wenn ich ein Grab ausgegraben hatte, ebnete ich es wieder, sodass es die Verwandten nicht stören würde. Fakt ist, ich habe dieses Geheimnis 10 Jahre lang für mich behalten können. Ich wusste, dass keiner der Verwandten der Verstorbenen jemals darüber Bescheid wissen durfte. Also machte ich alles, was ich tat, sehr ordentlich. Ja, Mosqueen erzählt auch weiter in den Interviews, die er mit Journalisten führt, dass sein größter Wunsch gewesen ist, eine Familie zu haben und dass er es aber schwer hatte, eine Frau zu finden und dass er sich deswegen so den Wunsch erfüllen konnte und hat quasi immer wieder in seinem Buch über die keltische Mythologie gelesen, dass man die Toten zum Leben erwecken konnte und hat so versucht, seinen Plan in die Wirklichkeit umzusetzen. In einigen Berichten findet man wohl auch, dass die Mutter mit Mosqueen zusammenlebt. In anderen Berichten heißt es wiederum, dass sie nur zu Besuch da gewesen sind. Die Mutter erzählt auch später noch, dass er wohl als Kind sich schon sehr für diese russischen Puppen, wie heißen die, Matroschkas oder so?
Ja.
Ich glaube, Matroschkas interessiert hat. Und dass sie es aber die ganze Zeit nur als Hobby gesehen haben und sich halt schon ein bisschen gewundert haben, warum ein erwachsener Mann sich für Puppen interessiert. Aber die haben gesagt, zu keinem Zeitpunkt hätten sie auch nur vermutet, dass es da irgendwie, dass da Leichen drin wären. Aber anscheinend hat er die ja ziemlich gut mumifiziert, weil es hätte ja sonst tierisch gerochen wahrscheinlich.
Ja, wo hat er das denn überhaupt gemacht alles? Also das war jetzt so die neben zig anderen Sachen, aber mal so das erste Pragmatische, was mir in den Sinn gekommen ist. Weil,
du meinst, wo er die präpariert hat?
Ja, genau.
Also er hat ja immer einzelne Überreste mitgenommen. Das waren ja teilweise nicht komplette Leichen, sondern halt auch nur noch manchmal Organe oder Knochen oder Grabbeigaben. Es waren ja keine ganzen.
Okay.
Kein ganzer, also es waren schon Kinder, die kürzlich verstorben sind, aber es war natürlich, irgendwann beginnt natürlich auch der Verwesungsprozess. Ne? Und dann,
ja.
Ja, und er hat das wohl so gemacht, dass er immer ein bisschen was mitgenommen hat. Und ich denke mal, auch auf diesen Exkursionen hat er dann auch die Zeit schon genutzt, die dann irgendwann mitzunehmen. Also was er wohl gesagt hat, ist, dass er vorher hat es ihm gereicht, dass er bei ihnen schläft. Aber irgendwann hat er gemerkt, er will jetzt selber Vater sein, möchte den Kindern ein Zuhause geben. Hat auch gemerkt, dass es fortschreitend Alter nicht mehr ganz so schön ist, auf kalten Grabsteinen zu schlafen. Das sagt er auch noch als Grund, warum er sie dann mit nach Hause genommen hat.
Aber die offensichtliche Frage, die sich da jetzt stellt, ist, was hat man denn bei ihm diagnostiziert?
Ich erzähle dir einfach direkt mal ein bisschen was zur Anklage.
Ja.
Also es ist so, dass im Mai 2012 die Anklage begann. Ihm standen eigentlich 5 Jahre Gefängnis bevor. Allerdings wurde er dann von einem psychiatrischen Gutachten schnell als schuldunfähig eingestuft, weil er an einer paranoiden Schizophrenie litt.
Ja, das ist ja nicht verwunderlich, wenn er die Stimmen von Verstorbenen gehört hat.
Genau, und der spricht ja dann auch nochmal das Thema der schwarzen Magie an. Das hat er ja schon früher in einem seiner Artikel auch angesprochen, als er dieses Erlebnis mit dem Mädchen auf der Trauerfeier gemacht hat, die ihm danach in seinen Träumen besucht hat und gesagt hat, dass sie ihm die schwarze Magie beibringen soll. Also ich kann mir vorstellen, dass so ein 13-Jähriger, der in so eine Situation gerät, das musste ja auch erstmal verarbeiten, ne?
Ja, total. Es ist halt nur verwunderlich, dass er das so verarbeitet, dass er anfängt, Leichen auszugraben. Das, also ich habe total Verständnis für so eine
psychische
Erkrankung. Wie sich die dann zeigt, ist schon äußerst bizarr und
ja, hat das
schockierend. Also es ist schockiert einfach.
Ja, er hat halt das versucht zu verarbeiten, was er so erlebt hat. Also ich möchte auf keinen Fall es gutheißen, dass er Leichen geschändet hat. Aber was mir immer ganz wichtig ist, ist, dass irgendwie so jedes Verhalten von einem Menschen manchmal Sinn ergibt. Das heißt, ich akzeptiere den Menschen, aber ich akzeptiere nicht seine Taten. Ich glaube, das ist einfach so ein Grundsatz, nach dem ich lebe. Aber für mich haben natürlich immer diejenigen, die geschädigt worden sind, dabei stehen natürlich auch im Vordergrund.
Ja, also es ergibt total Sinn, was er gemacht hat, weil er ja so in dieser Welt des Totenkultes gelebt hat.
Auch was er studiert hat danach. Das
es wirkt für mich so, als wäre er mehr Teil seiner Welt gewesen, die auf seinen akademischen Studien und auch seinen Arbeiten zu Friedhöfen fußte, gelebt hat, als dass er Kontakt gehabt hat zu der Realität, vereinfacht gesagt.
Ja, genau. Ich werde auch gleich noch mal ein bisschen was über das Polizeivideo sagen. Vielleicht erzähle ich dir erstmal, wie es dann weitergegangen ist mit der Verhaftung von ihm.
Ja.
Genau, also wie ich dir eben schon gesagt habe, er wurde dann als schuldunfähig eingestuft. Am 27. September 2013 wurde er dann in einer psychiatrischen Klinik untergebracht und dort wurden alle 6 Monate neue Gutachten von ihm erstellt, um zu sehen, ob er noch schuldfähig ist und ob er nicht doch noch eine Haftstrafe antreten kann. Die Familien der Mädchen wandten sich an den Richter und baten um eine lebenslängliche Inhaftierung von Moskwin. Viele Teile der Bevölkerung aus Nischni Nowograd wollten wohl auch die Todesstrafe für ihn. Keines von beiden trat allerdings in Kraft, weil er, wie gesagt, immer noch als schuldunfähig galt. Und im September 2018 versuchten dann die Ärzte von Moskwin beim Leninski-Bezirksgericht von Nischni Nowogorod eine ambulante Therapie für ihn zu beantragen. Allerdings ergab dann eine anschließende psychiatrische Untersuchung, dass es noch zu früh war, um Moskwin freizulassen und diesen Schritt zu wagen. Und das wurde dann im Februar 2019, ist noch gar nicht so lange her, zurückgezogen.
Das heißt, er sitzt immer noch in der...
Ist immer noch in der Psychiatrie, genau. Also das mit Februar 2019 ist jetzt so der aktuelle Stand, den man weiß. Und was vielleicht noch ganz wichtig ist, ist, dass sich Moskwin bei den Eltern nicht entschuldigt hat. Er hat zu ihnen gesagt, dass die Eltern nach dem Tod die Rechte an ihrem Kind abgegeben haben.
Das passt ja dann noch dazu, dass er gewissermaßen entgrenzt war von der Realität, was wir eben kurz aufgegriffen haben. Mhm. Denn er hat es ja verneint, dass die Toten eine Verbindung zu ihren Eltern noch hatten.
Ja.
Die Mädchen und jungen Frauen, die er da ausgegraben hat. Mhm. Insofern sind wir wieder bei dem Punkt, das ergibt schon alles Sinn. Also die Welt, in der er lebt, ist total logisch. Er ist im Prinzip der wacht über die Toten.
Genau.
Der auch zu den Toten gehört.
Richtig. Trotzdem ist es natürlich nicht gut zu heißen und es ist
nein.
illegal und
aber es ist, es ist erklärbar.
Richtig, es ist erklärbar, genau. Das ist so könnte man das sagen.
So grausam das irgendwie auch ist. Also vor allem für die Angehörigen.
Raffi, was glaubst du, wie Grabschändung in Deutschland verurteilt wird?
Also, du hast eben gesagt, in Russland wären es 5 Jahre gewesen für ihn.
Genau, ich weiß jetzt, also ich habe eben gegoogelt nochmal, wie viel man dafür generell bekommt. Ich habe aber dazu ehrlich gesagt nicht viel gefunden, beziehungsweise hier für ihn wären es 5 Jahre Gefängnis gewesen in Russland.
Okay.
Für die Störung der Totenruhe.
Ich nehme an, dass es natürlich darauf ankommt, wie schwer der Fall ist. Gibt es international vergleichbare Fälle oder gibt es in Deutschland vergleichbare Fälle?
Ich habe, als ich den Fall ausgesucht habe, einige Fälle gefunden, die ich jetzt aber hier vielleicht, weil ich nochmal einen mache, weil ich es ganz spannend finde, nicht sage, aber es gibt einige Fälle.
Okay.
Ich kann ja vielleicht mal willst du erst raten oder soll ich dir erst den Gesetzestext mal kurz, ist ein kurzer Abschnitt vorlesen?
Ich tippe auch mal um die 5 Jahre.
Okay, also hier steht Strafgesetzbuch, Paragraf 168, Störung der Totenruhe. Wer unbefugt aus dem Gewahrsam des Berechtigten den Körper oder Teile des Körpers eines verstorbenen Menschen, eine tote Leibesfrucht, Teile einer solchen oder auch die Asche eines verstorbenen Menschen wegnimmt, oder wer daran beschimpfenden Unfug verübt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Ebenso wird bestraft, wer eine Aufbahrungsstätte, Beisetzungsstätte oder öffentliche Totengedenkstätte zerstört oder beschädigt oder wer dort beschimpfenden Unfug verübt. Den Begriff finde ich ein bisschen lustig. Der Versuch ist strafbar.
Okay.
Was hältst du von 3 Jahren?
Finde ich, glaube ich, erstmal gerechtfertigt, weil es, glaube ich, in den seltensten Fällen dazu kommt, dass jemand
exhumiert wird.
Ja, auch dutzendhaft Leichen exhumiert und mumifiziert und in der Art und Weise behandelt wie der Täter in diesem Fall, weswegen er ja dann auch in der Psychiatrie gelandet ist und nicht im Gefängnis.
Ja, genau. Was vielleicht noch ganz interessant ist, ich habe mir das Polizeivideo angeguckt, wo man sieht, wie die PolizistInnen in seine Wohnung gehen. Und das ist schon echt grotesk. Also man sieht da wirklich, wie lebensgroße Puppen, man denkt ja da noch, es wären Puppen, auf seinen Sofas und Regalen sitzen. Und was ich auch so ein bisschen gruselig finde, ist, dass man richtig merkt, dass die PolizistInnen noch nicht so wirklich merken, worin sie da gerade gegangen sind, was sie da gleich in der Wohnung finden werden. Und ja, ich würde euch auf jeden Fall auch den Link des Videos in den Instagram-Post packen, sodass ihr euch das auch mal angucken könnt. Und ja, Raffi, guck mal hier auf den Bildschirm. Ich habe dir mal ein Bild von der berühmtesten Puppe mitgebracht, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen. Das ist auf jeden Fall das Bild, was man am meisten findet, wenn man der Puppenmacher eingibt.
Das ist einfach creepy und das sieht aus wie eine Pappmaché-Puppe.
Ja, das haben die Eltern halt auch immer gesagt, dass es für sie halt wirklich aussah wie eine Puppe, die aus Pappmaché gemacht worden ist. Und das war halt sein Hobby. Ja. Ich habe hier auf jeden Fall noch ein Bild vom Moskwin. Da ist er schon inhaftiert, beziehungsweise in psychiatrischer Behandlung. Und hier sieht man auch noch mal ein größeres Bild von einer etwas größeren
Puppe.
Ja, man
sieht das nicht. Also das sieht einfach aus wie eine schlecht gemachte Puppe. Und nicht wie eine Leiche, die präpariert ist.
Ja. Was ich halt auch so gruselig finde, ist, dass er denen so Musikboxen in die Brust genäht hat. Das finde ich, glaube ich, mit am gruseligsten.
Ja.
Weil das finde ich auch schon immer bei so Teddybären oder so, wenn die so sprechen können oder so normale Puppen, die halt nur normale Puppen sind, wenn die schon sowas haben und dann irgendwie sagen, ich hab dich lieb oder so, dann denke ich schon, okay, ciao, Kakao, ja. Wann das auf dem Müll.
Ja.
Okay, das war unsere erste True Crime Folge. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir auf Ofenkäse Crimes schreiben würdet, auf meinem Instagram-Account mit AE, nicht vergessen, wie ihr das so gefunden habt. Und genau, wenn ihr noch ein paar Sachen über den Fall wissen wollt, schreibt mir gerne. Ich habe mich unter anderem bei Dark History Podcast informiert. Unter anderem auch habe ich mir YouTube-Videos angeguckt, in denen Anatoly Moskwin interviewt wird. Und da hat mir ein Freund, der Russisch spricht, so ein bisschen geholfen, das zu übersetzen. Raffi, wie fandest du es denn so?
Erstmal überraschend, denn es kam gar kein Mord drin vor. Ich erinnere mich an ein Zitat von dir. Ah, überall, wo keine Leiche drin vorkommt, das höre ich mir gar nicht erst an. Das ist so langweilig. Aber es ist natürlich auch ein sehr besonderer Fall, denn er ist, allein die Figur des Täters ist so bizarr.
Ja, seine ganze Geschichte einfach.
Seine ganze Geschichte und dann auch die Taten an sich. Ach, das ist einfach, ja, schockierend.
Kommen wir jetzt zu vielleicht etwas weniger schockierenden Dingen, aber trotzdem schockierend, unseren Guilty Pleasures.
Ja, willst du direkt anfangen, Kathi?
Mit den Guilty Pleasures. Ja, okay. Also, ich mache erstmal ein bisschen was Harmloseres, weil es folgen ja noch ein paar. Aber ich schäme mich schon ein bisschen. Ich habe einen Song auf den ich ultra abgehe. Es ist ein Song, den ich mit Freiheit verbinde. Ich fühle mich, als ob ich 3 Moskau Mules getrunken habe. Als ob ich meine Träume verwirklichen könnte. Und er ist von Miley Cyrus. Hast du eine Ahnung, welchen Song ich... Du kennst...
Wrecking Ball?
Nee.
Glaube ich, der einzige Miley Cyrus-Song, den ich so ad hoc sagen könnte.
Okay. Der Song heißt Party in the USA. So I put my hands up to da-da-na-na, everything's gonna be okay. Yeah, 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 it's a party in the USA.
Okay, wo wir dann schon bei Musik sind, mein Guilty Pleasure, Born Free von Kid Rock.
Sweet.
Sehr diskutabler Künstler, also politisch vor allen Dingen. Aber ich stehe dazu. Der Song fetzt und ich fühle mich wie auf dem Highway.
Ich finde, das ist auch das Wichtigste bei den Guilty Pleasures, dass man halt dazu stehen muss. Und wenn ihr auch einen oder anderen Guilty Pleasure Song habt,
Guilty Pleasure,
schreibt uns den auf jeden Fall mal und dann werden wir vielleicht einen oder anderen mal vorstellen oder eine Playlist erstellen. Ich habe schon wieder 10.000 Ideen. Ja, Raffi, vielen Dank, dass du heute mein Gast warst. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Ich freue mich auf jeden Fall auf eure Rückmeldung auf meinem Instagram-Account Ofenkäsecrimes. Wir hören uns dann in 2 Wochen wieder und bis dahin tschüss oder wie man hier in Aachen sagt, schö war.
Schö war.